Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Nicolas von Landenberg zum Thema Ureterschienen. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Lieber Nico, du bist das zweite Mal zu Gast. Das heißt, ich muss dich nicht mehr vorstellen. Ich sage einfach, du bist niedergelassener Facharzt für Urologie in Bochum. Und ich darf dich heute wieder ein bisschen ausquetschen zu einem urologischen Thema. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, lieber Kai, danke für die Einladung zum zweiten Mal. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf.
Nico, das letzte Mal haben wir über Blasenkatheter, über DKs, wie man so schön sagt, gesprochen. Mhm. Total relevantes Thema. Und heute hatte ich mir gewünscht, über Ureterschienen mit dir zu sprechen. Und das liegt auch daran, dass ich nicht besonders viel weiß über diese Form von Eingriff. Darf ich einfach mal vorne anfangen? Und zwar, was ist das überhaupt, so eine Ureterschiene? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Also eine Ureterschiene ist ein circa 20 bis 30 Zentimeter Kunststoffschlauch, den man aus unterschiedlichen Indikationen einmal in den Harnleiter einsetzen kann. Ne? Man kann sagen, also eine Doppeljodschiene ist eigentlich so das Standard-Operationsverfahren einlegen einer Doppeljodschiene für den urologisch-endoskopisch visierten Operateur.
Warum heißt die Doppel-J?
Ja, das liegt einmal daran, Doppel-J oder Double-J, die Schiene hat oben und unten hat die ein Kringelchen und schaut aus wie so ein J, wie so ein Schweineschwänzchen. Mhm. Und der Gedanke dahinter ist, die wird auf der eine Teil ist immer im Nierenbecken, ja, der obere Anteil und der untere Anteil ist in der Blase drinnen. Und durch diese Kringelung, die einmal vorhanden ist, sorgt es einfach dafür, dass die Schiene von oben nicht runterrutschen kann oder schwieriger rausfallen kann. Und ist natürlich unten in der Blase auch noch mal einmal gekringelt, weil wenn man sich jetzt vorstellt, würde die Schiene einfach aus dem Ostium, also aus dem Harnleiterende, gerade rausgucken und wäre spitz, dann würde die ganze Zeit in die Schleimhaut reinpieken und würde die ganze Zeit Schmerzen machen, beziehungsweise die Blase einmal reizen.
Und erzähl bitte mal, warum würde man so eine Ureterschiene einlegen? Was wäre eine klassische Indikation oder was für Indikationen gibt es?
Also man kann immer sagen, wenn der Urinfluss gestört ist, entweder durch ein Problem von innen im Harnleiter, zum Beispiel ein Tumor befindet sich im Harnleiter oder ein Stein befindet sich im Harnleiter, muss eine Schiene gelegt werden, damit einmal der Urin am Stein oder am Tumor wieder runterfließen kann. Und eine andere Indikation ist, wenn irgendwas von außen auf den Harnleiter draufdrückt, zum Beispiel ein Tumor im kleinen Becken drückt auf den Harnleiter einmal drauf oder wenn zum Beispiel der Harnleiter vernarbt ist, verengt ist, zum Beispiel durch eine Bestrahlung, die man durch unterschiedliche Krankheiten erfahren hat. Und oft wird auch eine Schiene einfach als Identifikationsverfahren eingelegt. Das heißt, wenn Operationen im kleinen Becken durchgeführt werden, um den Harnleiter einfach intraoperativ besser tasten zu können, legen die Urologen oft vorneweg eine Harnleiterschiene.
Was macht man denn vorher für Untersuchungen, um sozusagen die Indikation zu stellen?
Also als Beispiel ist der Stein, so der klassische. Ne? Der Stein, Urologe, wenn du Stein reicht, zum Beispiel als Notaufnahme kommst, Patient kommt rein, starke Schmerzen auf der Seite, Ultraschall wird gemacht, man sieht eine Stauung auf der Seite, Flankenschmerzen, Mikrohämaturie, zum Beispiel noch ein Stone-CT, also eine Steincomputertomographie gemacht, mit wenig Strahlung zu gucken, wo ist das Problem, warum ist die Niere gestaut, woher sind die Schmerzen, woher kommen diese kolikartigen Schmerzen. Wenn man jetzt zum Beispiel hat, man hat irgendwie ein 8 mm Stein, zum Beispiel im Harnleiter, Kreatininwert ist erhöht, starke Schmerzen, hast du eine Indikation, um so eine Harnleiterschiene zu legen. Das wird in der Regel in Narkose gemacht, ja. Ganz selten in Analgosedierung. In der Regel machst du schon ein schönes Schlümmerchen, wie der Narkosearzt dazu sagt. Man spiegelt zuerst die Blase, das heißt, man geht mit so einem starren Instrument, mit so einem Zystoskop einmal in die Blase, über die Harnröhre in die Blase, schaut sich einmal die Blase einmal an, spiegelt die einmal aus, sucht sich dann einmal das Ostium aus, also das heißt der Übergang von der Niere, Harnleiter zur Blase, ja, das Ostium, von der betroffenen Seite und spritzt dann mit so einem Ureterkatheter. Das ist wie so ein dünner, starrer Schlauch, führt man einmal ein bisschen Anspritzkontrastmittel einmal hoch zur Kontrastierung des Hohlsystems. Das heißt, dass du wirklich siehst, wie schaut der Harnleiter aus? Habe ich nur einen Harnleiter? Habe ich vielleicht doch einen doppelt angelegten Harnleiter? Wo ist das Problem? Wo ist die Enge? Wo ist der Stopp? Kann das Harn das Nierenbecken einmal kontrastieren? Und im Anschluss zieht man dann diesen Schlauch, wo man das Kontrastmittel hochgespritzt hat, zieht man vorsichtig wieder zurück und legt einen Draht hoch. Und dann kann man wie in Zeldinger-Technik unter röntgenologischer Kontrolle oder unter sonografischer Kontrolle, wenn man nicht röntgen darf zum Beispiel, legt man dann diese Harnleiterschiene einmal hoch. Das muss eigentlich durchgehen wie so ein Fluss, hat mein ehemaliger Kollege immer gesagt. Das heißt, immer vorsichtig nach oben schieben, einmal gucken, bis einmal der obere Anteil der Schiene im Nierenbecken ist. Dann kann man den quasi dann einen Draht einmal oben rausziehen und dann das Instrument entfernen und dann kringelt er sich unten in der Blase und dann ist die Schiene gelegt. Dann ist quasi einmal stattgegeben, dass der Urin vom Nierenbecken über dem Harnleiter, in der sich dann die Doppel-J-Schiene befindet, in die Blase einmal runterfließen kann.
Ist das was, was man in der Praxis machen kann oder ist das was, was man in der Klinik?
Also sowas kann man auch mal in seltenen Fällen in der Praxis machen, ja. Aber ich würde sowas immer, weil du hast einen hohen Schmerzmittelbedarf in der Regel, ich würde sowas immer in der Klinik machen. Einfach aus dem Grund, wenn irgendwas schief geht, zum Beispiel der Harnleiter reißt ab, das kann passieren. Ne, man hat einen Stein, man kriegt irgendwie die Schiene nicht hoch, dann kann es auch mal sein, dass der Harnleiter zum Beispiel abreißt. Und dann kann es ein bisschen frickelig werden, so eine Schiene zu legen oder man muss von außen die Niere punktieren. So eine PCN, perkutane Nephrostomie, einen Schlauch von außen in die Niere legen. Sowas kannst du in der Praxis nicht machen. Also das ist ganz klar eine Operation für die Klinik. Und ich würde sowas auch immer in der Klinik machen. Das Einzige, was man in der Praxis machen kann, ist nach einer Operation, wenn die Harnleiterschiene gezogen werden muss, dass man lokale Anästhesie die Schiene zieht. Das ist das Einzige, was ich machen würde. Aber wirklich komplikative Doppel-J-Einlagenwechsel ist eine Sache fürs Krankenhaus. Mhm.
Und ist es so, dass sozusagen über das Zystoskop auch die ganzen, also der Draht sozusagen für die Zeldinger-Technik und auch die Doppel-J-Schiene eingeführt wird? Also ist da noch so ein Arbeitskanal?
Genau, das Zystoskop hat einen Arbeitskanal und über den kannst du quasi den Draht einmal hochschieben ins Nierenbecken und darüber dann die Schiene dann einmal vorsichtig mit kleinen Bewegungen dann immer vorschieben. Mhm. Das funktioniert.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das was, was man in den meisten Fällen auf einer Seite machen würde? Das muss man jetzt nicht beidseits durchführen.
Also wenn es keinen Grund gibt, nein. Wenn man zum Beispiel jetzt einen großen Tumor im kleinen Becken hat, als Beispiel, ne, und der Patient soll operiert werden, dann macht man gerne auch auf beiden Seiten die Schienen, um einfach die Harnleiter zu identifizieren. Aber in der Regel wird so eine Schiene nur auf einer Seite eingelegt. Mhm.
Und du hast gesagt, das ist wahrscheinlich schon ziemlich schmerzhaft. Das heißt, eine Vollnarkose, das ist schon sinnvoll wahrscheinlich.
Ja, würde ich machen. Eine Vollnarkose oder eine sehr, 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 sehr gute Analgosidierung. Aber ich würde das bei mir ohne Schmerzmittel, ohne gläserne Küchen, würde ich es bei mir nicht machen lassen. Das muss man sagen.
Sagt der Urologe. Sag mal, und du hast es gerade schon angesprochen, es gibt natürlich auch Risiken bei dem Eingriff. Der Ureter kann abreißen, hast du gerade gesagt. Das hört sich nicht so günstig an.
Ungünstig, ja. Möchte man nicht haben. Also sowas passiert, muss man sagen, in ganz, ganz seltenen Fällen, dass der Harnleiter einmal abreißt, wenn er die Schiene einlegt. Das passiert oft immer kann passieren, wenn man zum Beispiel Kontrastmittel einmal hochspritzt. Ja, wie ich gerade gesagt habe, zur Kontrastierung des Harnleiters. Und dann hat man zum Beispiel oben einen Stein im Harnleiter und das Kontrastmittel geht quasi am Stein nicht vorbei ins Nierenbecken, sondern der Stein ist wie so ein Korken fest und dann spritzt man das Kontrastmittel mit Wucht hoch. Und dann kann es sein, eben, dass natürlich das Kontrastmittel den Weg des geringsten Widerstandes, kann natürlich sein, dass das dann die Harnleiterwand ist, einmal perforiert, dann einmal abreißt. Oder wenn man den Draht hochlegt und man ist nicht genau im Lumen drin, kann es wirklich sein, dass der Draht einmal unter die Schleimhaut im Harnleiter geht, oben wieder rauskommt oder durch die Schleimhaut am Harnleiter raus. Da können die ganz abstrusen Sachen können da passieren. Ne? In der Regel passiert nichts. In der Regel muss man auch sagen, wenn man so eine Harnleiterschiene wechselt, ja, es gibt ja Patienten, die haben dauerhaft Harnleiterschienen, ist das eine Sache von 5 bis 10 Minuten. Da passiert nichts, das muss man sagen. Aber kann natürlich auch mal erschwert sein. Und dann können eben so Risiken passieren wie Harnleiterabriss, das kann passieren. Ne? oder was auch gern passieren kann danach, ist, es kann so Schmerzen am Wasserlassen führen. So eine Schiene ist ja ein Fremdkörper, das heißt, hohes Infektionsgefahr ist auch vorhanden. Was viele Patienten angeben, ist, wenn die Wasser lassen, entsteht ja quasi ein Unterdruck durch diese Schiene, weil die innen hohl ist. Dann haben sie wieder Schmerzen an der Seite, chronische Fremdkörpergefühle in der Blase oder wie so eine Art Dranginkontinenz. Das sind so die Sachen, die passieren können.
Wie oft muss denn so eine Schiene gewechselt werden?
Also man sagt, es gibt Schienen, die können bis zu einem Jahr drinnen bleiben, aber in der Regel werden die alle 4 bis 6 Monate gewechselt.
Okay, und du hast es schon so ein bisschen angedeutet, also für den Patienten bedeutet das schon eine Veränderung der Wahrnehmung, zum Beispiel der Miktion und so. Also gibt's denn sonst irgendwie, angenommen ich wäre jetzt Hausarzt, Hausärztin und ich hätte einen Patienten, der so eine Uretaschiene hat, gibt's da was zu beachten? Also was ist so das Management von so einem Patienten?
Also was ganz wichtig ist bei so Patienten, man muss ja einfach sehen, man soll einfach viel trinken. Das heißt, dass die ganze Zeit die Schiene einmal gespült ist. Trinken, trinken, trinken. Wenn man auf einmal ganz starke Schmerzen bekommt oder Fieber oder auf einmal der Urin wirklich dunkel wird, sollte man nicht zu lange warten, weil es kann natürlich auch sein, dass so eine Schiene verstopft. Das kann passieren, dass die verstopfen, dass kein Urin mehr abfließt daran. Ne? Was man machen kann, ist natürlich Schmerzmittel gehen, was zur Beruhigung, zur Entspannung, was wir immer ganz gerne gegeben haben, das ist so im Graubereich, muss man ehrlich sagen, das ist ein Alpha-Blocker, weil ein Alpha-Blocker die Rezeptoren so ein bisschen entspannt, ja, am Blasenauslass und auch, man sagt, am Blasenhals und sorgt dann dafür, dass die Schiene besser zu vertragen ist.
Okay, also das heißt, letztlich muss ich nur in Anführungszeichen darauf achten, dass der Patient keinen Infekt bekommt und dass es nicht zu einer Verstopfung kommt des Abflusses.
Genau.
Und wenn es zu Fieber kommt, wenn es zu Infektzeichen kommt, dann muss schnell...
Dann muss man die Schiene wechseln, genau, weil das kann sich natürlich auch Bakterien an die Schiene ansetzen.
Ja.
Und dann muss die Schiene einmal unter antibiotischem Schutz gewechselt werden.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, du hast gesagt, dass es manchmal eben Steine sind, die im Ureter sind und dass das eine Indikation ist, um zum Beispiel eine Uretaschiene einzulegen. Mhm. Kann man nicht den Stein auch entfernen und bergen sozusagen, dann das Problem lösen damit?
Also klar, das ist möglich und je nachdem, wo so ein Stein liegt, kann man das auch machen. Also so ein Stein, kleiner Stein relativ weit distal, das heißt im unteren Anteil des Harnleiters ist, kann man versuchen mit dem Arbeitsinstrument eine sogenannte primäre Ureterrenoskopie, primäre URS durchzuführen, an den Stein ranzukommen. Das Problem ist halt, dass der Harnleiter halt nicht gedehnt und nicht geweitet ist. Ich sage immer so das beste Beispiel beim Kugelschreiber. Der Harnleiter hat einen Lumen wie die Mine, also relativ dünn vorne. Und das relativ klein. Und das Arbeitsinstrument, grob gesehen, mit dem man den Harnleiter einmal hoch möchte, um den Stein zu bergen, ist in der Regel so groß wie der Pönöppel hinten zum Draufdrücken. Also größer und dicker. Ne? Und dementsprechend ist es immer besser, wenn man den Harnleiter vorher einmal weitet. Das heißt, einmal dehnt, hat den Vorteil, man legt die Schiene, wartet irgendwie 2-3 Wochen, je nachdem, was die Indikation einmal hergibt, dass der Harnleiter schon gedehnt ist, damit man danach wirklich ohne Probleme und mit besten Voraussetzungen in den Harnleiter einmal hochgehen kann, mit diesem starren Ureterrenoskopiegerät, um den Stein dann einmal zu bergen.
Okay, das heißt, dass der Klassiker wäre tatsächlich, dass die Schiene auch nach 2-3 Wochen dann wieder rauskommt, wenn der Stein geborgen ist.
Richtig, genau. Ich sag mal so, das ist abhängig vom Krankenhaus und auch von der Größe des Steins und natürlich auch von der OP-Kapazität, wie der zeitliche Abstand ist, danach einmal den Stein rauszuholen.
Aber also Patienten mit Tumorerkrankungen, wo der Tumor vielleicht von innerhalb des Ureters oder von außerhalb auf den Ureter draufdrücken, das wären dann Patienten, wo eben eine dauerhafte Ureterschiene indiziert wäre. Und
also wenn der zum Beispiel von außen einen Tumor draufdrückt auf den Harnleiter, ist das Hauptproblem ja eigentlich der Tumor und nicht der Harnleiter. Das heißt, man würde eine Schiene reinmachen und würde die regelmäßig einfach wechseln, alle 4 bis 6 Monate. Oder wenn du bestrahlt worden bist, irgendwie Rektumkarzinom, gynäkologischer Tumor, kann es natürlich vorkommen, dass der Harnleiter auch vernarbt, verengt wird, ja, und dadurch staut sich die Niere. Und da sind auch Indikationen, eine Schiene einzulegen und die alle 4 bis 6 Monate innerhalb zu wechseln.
Wenn so ein Ureter abgerissen ist, gibt es die Möglichkeit, den zu rekonstruieren?
Also das ist möglich. Also gibt es so ein paar Möglichkeiten. Wenn der komplett, es kommt darauf an, ob der komplett abgerissen ist, der nur an einem Teil ist der abgerissen. Oft ist es so, wenn der zum Beispiel an einer Stelle irgendwie nur perforiert ist, legt man eine Schiene rein und man wartet einfach ab. Die Schiene sorgt dafür, dass der Urin vorbeifließen kann und das wächst dann wieder zu. Das kann natürlich vernarben, muss man im Hinterkopf behalten. Was man dann machen kann, ist, je nachdem, wo diese narbige Engstelle ist, relativ weit oben an der Niere, in der Mitte oder unten, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann entweder einfach, wenn das zum Beispiel diese Narbe relativ weit distal am Harnleiter ist, kann man einfach diesen verengten Teil, grob gesehen, einfach abschneiden und den Harnleiter neu auf die Blase draufnähen. Wenn das relativ weit proximal ist, kann man sich auch überlegen, den Harnleiter neu an das Nierenbecken einmal anzunähen. Was man auch machen kann, ist, dass man Mundschleimhaut verwendet und an der Stelle von dieser Striktur einmal annimmt. Das kann man machen. Mundschleimhaut kann man verwenden bei einer Harnröhrenenge, ja, um das wieder zu operieren. Und kann man auch verwenden im Harnleiter, wenn man eine narbige Engstelle hat. Und wenn der Harnleiter auf einer zu langen Strecke kaputt ist und man gibt keine Chance, das irgendwie wieder zu rekonstruieren auf diesem Wege, dann kann man auch ein Iliuminterponat machen. Das heißt, man nimmt wirklich Darm, Ilium, einen Teil, setzt den oben einmal an die Niere an und unten an die Blase. Das ist die nächste Möglichkeit, was man machen kann. Mhm.
Du, das mit dem CT hattest du vorhin gesagt, ne? Mhm. Und dass man auch den Stein im CT darstellen kann. Und du hast gesagt, das ist so ein Low-Dose-CT auch, ist das richtig?
Richtig, genau. Also das ist jetzt kein CT, in dem man Kontrastmittel braucht. Das ist kein CT, das wirklich lange fährt. Ich bin jetzt kein Radiologe, aber was die Radiologen immer sagen, es ist eine Sache von berühmten 5 Minuten. Also es ist wirklich wenig Strahlung, ist das. Einmal durchfahren, gucken, ist ein Stein da, ja oder nein, und wo liegt der Stein, damit man relativ schnell die Diagnostik einmal machen kann, um danach eine anschließende Therapie durchführen zu können.
Dr. Nikolaus von Landenberg, vielen, vielen Dank, dass du das erklärt hast und erzählt hast. Ich fand das sehr spannend. Das ist weit von meiner Profession entfernt, aber ich finde es spannend. Und hier und da hat man ja auch Patienten und Patientinnen, die mit sowas zu tun hatten. Und ja, immer wenn man keine Ahnung von so etwas hat, dann macht das ja auch so ein bisschen unsicher. Und ja, ich finde es spannend, was du da erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich mit dir sprechen darf.
Kai, ganz lieben Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Freue mich.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.